Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. 180! Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Knapp eine Woche ist es her, dass wir das letzte Mal über Darts gesprochen haben und der PDC World Cup of Darts ist Geschichte. Darüber müssen wir reden und das tun wir in einer neuen Ausgabe von Double Trouble auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Christian Ömicke und ich begrüße bei mir dieselben Gäste wie letzte Woche, denn wir haben ja vorausgeschaut, also macht es auch am meisten Sinn, mit euch beiden wieder auf das Turnier zurückzublicken. Moin Kevin Barth, moin Marvin Vandenboom, hallo ihr zwei.
Hi Christian.
Hallo, es ist relativ ungewohnt, schon wieder hier zu sein, nachdem wir zuvor so lange Pause gehabt haben.
Ja, da wollen wir uns nicht dran gewöhnen, jetzt wo die Saison in die Vollen geht. Ihr beiden wart für daten.de aktiv. Ich glaube, einer von euch beiden, Marvin, du warst auch vor Ort oder wart ihr beide?
Nee, ich war zu Hause.
War gar keiner von euch?
Nein, wir waren nicht vor Ort.
Ah, ein Turnier in Deutschland und ihr wart nicht da. Na gut. Vielleicht seid ihr dann schuld, dass es nicht gereicht hat für die Deutschen.
Es gibt auch Turniere in Deutschland, wo ich gar nicht hingehen würde.
Ich frage mal nicht nach. Aber bevor wir auf das deutsche Team um Martin Schindler und Max Hopp zu sprechen kommen, müssen wir natürlich Ehre, wem Ehre gebührt, über die Sieger reden. Und das ist erstmals in der neunjährigen Geschichte des Turniers oder in der neunten Ausgabe des Turniers kein Team aus England und kein Team aus den Niederlanden. Denn, Kevin, wir haben tippmäßig ziemlich vermasselt. Wer hat gewonnen?
Ja, Schottland. Das war, finde ich, jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Also ich weiß jetzt nicht, ob man uns da so viel vorwerfen kann.
Na schon. Also wir werden gleich noch detaillierter auf die Matches eingehen, in denen unsere Turnierfavoriten gespielt haben. Ich habe bei euch so gekriegt, Wales war relativ hoch angesetzt. Aber lass uns mal über das Finale reden oder über die beiden Teams aus dem Finale natürlich. Peter Wright und Gary Anderson. Das schottische Duo, Marvin, die mögen sich ja eigentlich nicht so ganz, aber wenn man sich die Averages und den Turnierverlauf so ein bisschen anguckt, war das irgendwie der logische Sieger.
Ja, also ich glaube, die beiden haben sich früher mal schlechter verstanden. Mittlerweile kommen sie, glaube ich, halbwegs gut miteinander aus. Zumindest das, was sie am Wochenende gezeigt haben, war, ja, zu sagen, ich würde fast behaupten, die kamen ja ganz gut klar. Und das hat man auch gemerkt, über das gesamte Turnier hinweg hat man das Gefühl gehabt, das ist so das Duo, was irgendwie am konstantesten unterwegs ist. Wenig Kraft gelassen, souveräne Auftritte, wenig anbrennen lassen. Und ja, im Finale gegen Irland war man dann auch haushoher Favorit, das muss man so klar sagen. Umgesetztes Team, was es da bis ins Endspiel geschafft hat und am Ende auf jeden Fall auch der verdiente Sieger aus Schottland.
Absolut, die Schotten gegen, muss man ganz klar so sagen, Überraschungsfinalist Irland. Ich glaube, mit den Iren hatte vor dem Turnier jetzt, also zumindest wenn es um den Titel geht, keiner gerechnet. Klar, beides, Steve Lennon und William O'Connor, durchaus erfahrene Darts-Profis inzwischen, aber im Finale hatten wir die bestimmt nicht erwartet und vor allem nicht nach diesem Weg, Kevin. War das so ein bisschen das Turnier seines Lebens, was Steve Lennon hier gespielt hat?
Ja, ich denke, das Team hat gut funktioniert. Jeder von beiden hatte seine Momente, seine Auftritte. Ne? Ein William O'Connor war, glaube ich, einer der großen Faktoren, dass man überhaupt ins Viertelfinale gekommen ist. Und Lennon ist dann im Halbfinale, hat der richtig aufgedreht und hat ja auch im Finale Gary Anderson bezwungen. Also das sind beides Spieler, die O'Connor hat ja, glaube ich, zuletzt erst auch seinen ersten PDC-Titel gefeiert. Von Lennon hätte man das jetzt alles nicht so gedacht. Aber ich glaube, das hat einfach gut funktioniert. Die haben einfach im richtigen Moment das Richtige getan. Und du kannst ja auch auf so kurze Distanzen, die wir da gespielt haben, kannst du ja auch extrem viel ausrichten, wenn da vieles passt und es bei anderen nicht passt. Ne? Wenn man auf die Werte guckt, dann sieht man da ja schon einiges, was man bei anderen Turnieren nicht sieht. Von einer 115 runter bis zu einer 84 bei Michael van Gerven zwischenzeitlich.
115, genau. Das war der Average, den William O'Connor zeigte in seinem Match gegen Rob Cross, obwohl der selber ein 106er Average spielte, im Duell gegen England, werden wir gleich noch drüber sprechen. Lass uns kurz noch aufs Finale gucken. Steve Lennon hatte das erste Match gewonnen gegen Gary Anderson mit 4-2, hatte Kevin gerade schon gesagt. Dann kam der Ausgleich durch Peter Wright in einem relativ ausgeglichenen Match gegen William O'Connor. War dann das Doppel, was die Iren relativ klar gegen die Schotten verloren haben, so ein bisschen der endgültige Wendepunkt in diesem Match und das entscheidende Duell in diesem Finale, Marvin?
Ja, absolut, so würde ich das auch sehen. Das war ein starkes Doppel, was Anderson und Wright da gespielt haben, obwohl ich es auch nicht mehr gerechnet hatte, dass es 4-0 ausgeht, denn die Iren haben zuvor im Halbfinale überragend im Doppel agiert gegen Van Gerwen, Vatimena. Also da habe ich eher mit gerechnet, dass es sehr knapp wird, aber das war doch eine klare Geschichte zugunsten der Schotten. Ja, und dann bei 2-1, da fehlt nur noch ein Punkt und der Druck auf Steve Lennon war groß. Und Peter Wright, ja, war dieses Turnier wirklich sehr ordentlich unterwegs, muss man sagen, und hatte beim 4-1 auch nichts anbrennen lassen. Im zweiten Spiel war vielleicht die Chance da. O'Connor hatte Darts auch, glaube ich, zum 3-1. Und wenn Irland da 2-0 in Führung geht, dann wird es natürlich eng für die Schotten. Aber Wright konnte dieses Spiel drehen. Und ja, nach dem Doppel, glaube ich, war die Luft auch ein bisschen raus. Und ja, wie gesagt, die Schotten wurden da ihre Favoritenrolle im Finale dann absolut gerecht.
Also Schottland gewinnt gegen Irland in einem, ja, durchaus Überraschungsfinale. Das Halbfinale davor bestritten die Iren gegen die, man muss es so sagen, hochfavorisierten Niederländer, die Dauersieger. Aber Michael van Gerwen diesmal nicht mit Raymond van Barneveld mit dabei, sondern mit Jermaine Wattimena. Und wenn man vorher so ein bisschen gedacht hat, Michael van Gerwen muss den Wattimena so ein bisschen durchs Turnier ziehen, ich würde mal sagen, Kevin, das Match gegen Kanada hat da eher etwas andere Sachen offenbart.
Ja, Van Gerwen, es war nicht sein Turnier, also in vielen Phasen. Er hat bislang, schien es so, als könnte Van Gerwen einfach in jedem Format gut funktionieren und als wäre ihm alles egal. Ja, Best of Seven, dass er da auch einfach von Beginn an da ist, dass er immer das richtige Rezept hat, um in solchen Momenten bestehen zu können. Aber am Wochenende hattest du halt einfach den Eindruck, er hat einfach immer wieder Momente gehabt, wo es dann über diese kurze Distanz überhaupt nicht gut lief. Und das, was du ansprichst, Viertelfinale gegen Dawson Mercer, sein Einzel, wo er, oh Gott, um Himmels Willen, wie viele hat er am Doppel vorbeigesetzt? 20 Darts? Ziemlich genau. Und so wird es schwierig, über die Distanz zu gewinnen. Und da hat er dann eben den Kürzeren gezogen. Und auch sonst hat er nicht die Riesenwerte rausgehauen. Also es war ein Van Gerwen, der nie so richtig ins Rollen kam, der immer wieder mal so ein paar Momente hatte, aber der einfach nicht an sein Maximum kam. Wattimena hat ihn gegen Kanada gerettet, indem er das Spiel gewonnen hat gegen Jim Long, aber das war auch nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Im Halbfinale hat er dann zwischendurch, glaube ich, mal einen 75er Average gespielt. Also bei dem lief es jetzt auch nicht so gut, auch wenn er immer wieder mal auch Ansätze gezeigt hat. Aber es war zu unkonstant von beiden und es war letztendlich einfach zu wenig.
Absolut. Halbfinale Van Gerwen auch mehr recht als schlecht, mehr schlecht als recht gegen Steve Lennon, sich gerade so durchgesetzt mit 4-3. Eins der schwächeren Matches von Steve Lennon in diesem Turnier. 2-1 gewannen die Iren dieses Match, vor allem wieder mit einem überragenden Doppel gegen die beiden Männer aus den Niederlanden und die Schotten. Die hatten das im anderen Halbfinale mit den Japanern zu tun. Marvin, wie ist das denn bitte passiert?
Ja, die haben sich halt ins Halbfinale gespielt, deswegen sind sie da gelandet. Na, also Japan ist schon eigentlich jetzt seit längerer Zeit, seit Jahren, so ein konstantes Duo, denn ja, die können gute Darts spielen, sind halt nicht dauernd auf der Tour unterwegs, deswegen sieht man sie halt nicht so oft in den TV-Turnieren. Bei der WM sind sie dann dabei, beim World Cup jedes Jahr. Aber das sind gute, konstante Spieler. Haruki Muramatsu ist seit Jahren dabei eigentlich. Und Saigo Asada hat sich in den letzten 2-3 Jahren zu einer wirklich, zum wirklich ordentlichen Spieler entwickelt. Bei der WM gegen James Wade hat er sehr stark gespielt, hätte ja eigentlich fast gewinnen müssen. Und auf der Asian Tour spielt er sehr stark. Also das sind zwei wirklich konstante Spieler, die das über das Turnier hinweg sehr souverän gemacht haben. Und dann hat es ja mal im Vielfinale halt das Glück, sage ich mal, dass man gegen Neuseeland spielt, weil in der oberen Hälfte, ja, ist halt viel frei geworden, weil es da überraschende Erstrundenniederlagen der gesetzten Teams gab. Und dann hat man diese Chance genutzt. Gut, gegen Schottland war man dann jetzt im Halbfinale chancenlos, das muss man so sagen. Azar hat zwar wirklich gut gespielt, gegen Gary Anderson 2-4 verloren, aber Muramatsu war gegen Peter Wright mit 1-4 eigentlich völlig chancenlos. Aber trotzdem Halbfinale beim PDC Major Event, was der World Cup nun mal ist, ist auf jeden Fall eine ordentliche Sache. Und viele sagen auch, warum der Asada sollte doch mal vielleicht auf der PDC Pro Tour versuchen, sich vielleicht bei der Q-School versuchen, eine Tourcard zu erspielen, denn das Zeug hat er auf jeden Fall. Denn das Scoring war wirklich stark von ihm auf den Doppeln. Ja, da gibt es noch ein paar kleine Schwächen, aber wenn er die noch ausmerzen kann, ist es auf jeden Fall ein Spieler, den ich einer Tourcard zutrauen würde.
Es ist halt durchaus, ja, wie soll ich sagen, ein gewisses Losglück bei den Japanern da gewesen, kann man so im Endeffekt auch irgendwie konstatieren, finde ich.
Ja, ich wollte eigentlich ja auch auf was anderes hinaus. Die Frage klang vielleicht etwas despektierlich gegenüber den Japanern, da wollte ich eigentlich gar nicht so in diese Richtung. Ich wollte eigentlich mehr wissen, warum es denn die Waliser in diesem Draw-Viertel nicht ins Halbfinale geschafft haben. Wales und Nordirland waren die gesetzten Teams in diesem Draw-Viertel. Die Nordiren in der ersten Runde gegen Südafrika rausgegangen, die Waliser gegen Singapur rausgegangen. Kevin, das war nicht unbedingt nur Losglück. Man kann auch durchaus sagen, die anderen haben die Favoriten rausgekegelt vorher.
Ja, ja, aber für Japan hat dann einfach, ja, sie mussten bis zum Halbfinale kein gesetztes Team spielen, oder?
Genau.
Ja, und das ist dann schon, ja, da spricht, geht dann schon einfach auch der Turnierverlauf für einen. Also für mich, ich stimme schon auch zu, dass Asada dann seine Qualitäten gezeigt hat, aber in einem anderen Turnierviertel glaube ich halt nicht, dass Japan bis ins Halbfinale gekommen wäre. Aber solche Geschichten gibt es immer wieder. Und ja, natürlich erkenne ich die Leistung an. Wales muss sich natürlich vorwerfen, dass das in der ersten Runde nicht funktioniert hat. Wobei Singapur mit Paul Lim natürlich immer eine hohe Hürde ist. Aber wenn, was man hört, Gervin Price dann direkt vom Urlaub am Turniertag irgendwie anreist und nicht sonderlich gut vorbereitet ist, das ist nicht die Präparation, die du für so ein Turnier an den Tag legen solltest. Das zeigt, dass du das nicht wirklich ernst nimmst und dann kriegst du halt am Ende die Quittung.
Ich fand aber ich fand aber Price ist sogar noch besser als Johnny Clayton. Der hat mich schon wieder beim World Cup eigentlich enttäuscht. Also das, was ich eigentlich dachte in der Vorschau, wo ich sagte, ich traue Wales den Titel nicht zu, weil ich Clayton halt noch nicht so weit sehe bei so einem Turnier. Und da hatte ich ja England vorne gesehen, die haben es natürlich auch nicht gebracht. Aber Clayton habe ich dann doch noch wirklich hart enttäuscht. Also der Average war wirklich sehr, sehr gering. Man hatte ja ein paar Leute die Einzel-Averages berechnet und da ist Clayton halt richtig abgefallen. Also guter Price hat natürlich nicht gut gespielt und so eine Vorbereitung gehört sich, denke ich, auch nicht, wenn man sein Land bei so einem Turnier vertritt. Das muss jeder selber wissen, aber ja, die Quittung hat man bekommen und auch zu Recht.
Es waren die einzigen beiden Niederlagen, also die einzigen beiden Erstrunden-Niederlagen von gesetzten Teams in der ersten Runde. Nordirland 4-5 gegen Südafrika. Sicherlich auch eine Riesenüberraschung. Klar, Daryl Gurney, Brandon Dolan waren, Kevin, die klaren Favoriten, oder?
Ja, definitiv. Aber haben halt, denke ich, auch nicht das abrufen können, was man vielleicht erwartet. Und Devin Peterson kann dann schon auch spielen und kann dann schon auch so einen Partner mitreißen. Aber da hat man dann halt schon, glaube ich, auch in der Runde danach gemerkt, dass da dann durchaus noch Qualität fehlt, um dann wirklich noch einen Run zu starten und irgendwie weiter durchzuziehen. Also Devin Peterson ist ja trotz seines regelmäßig auftretenden WM-Erfolgs, womit er sich ja dann jetzt in den Top 64 dann auch gehalten hat, ist er ja jetzt nicht derjenige, der uns regelmäßig konstant gute Ergebnisse und hohe Averages um die Ohren hat.
Aber man kann schon sagen, er hat Vernon Bowers so ein bisschen ja, durchs Turnier geschleust. Mhm. Duell gegen Neuseeland gab es dann in der nächsten Runde. Das hatten die Neuseeländer gewonnen und sich dann im Viertelfinale mit den Japanern gemessen. Wir machen mal eine kleine Pause und schauen dann natürlich noch auf die Viertelfinals. Dort gab es ein paar interessante Duelle und vielleicht auch das Duell des Turniers. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf die deutschsprachigen Teams aus Österreich und aus Deutschland natürlich, wie das abgelaufen ist beim World Cup of Darts. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei Double Trouble. Kevin Barth, Marvin Vandenboom von Daten.de und Christian Oehmicke diskutieren fleißig über den World Cup of Darts, der durch die Schotten gewonnen wurde. Erstmals in der Geschichte des Turniers nicht England oder Niederlande als Sieger. Warum die Niederlande das nicht geschafft hat, das haben wir gerade schon auseinandergenommen. Die haben im Halbfinale gegen die Iren verloren. Warum England das nicht geschafft hat, können wir mit der gleichen Aussage im Prinzip beantworten, Marvin. Die haben ebenfalls gegen die Iren verloren und das in einem durchaus guten Duell.
Ja, genau. Also Michael Smith und Rob Cross waren ja dieses Jahr die Paarung für England. Cross jetzt zum zweiten Mal, letztes Jahr mit Dave Schnitzel ebenfalls recht früh ausgeschieden und ja, dieses Jahr war man eins gesetzt und man dachte vielleicht, okay, also ich dachte zumindest, dass England vielleicht nicht ja mal den Titel holt. Sag ruhig, du hast Wales getippt.
Ja. Yeah.
Aber das hat sich ja relativ früh gezeigt, dass das nichts wird, denn man hat gegen Irland mit 2-0 verloren. Überraschend war schon, ja, der Ausgang fand ich, dann Michael Smith gegen Steve Land 4-3. Ja, kann vielleicht mal passieren. Smith hat am Ende auch ein bisschen Pech im Decider. Ich glaube, da sind ihm zwei Darts rausgebounced aus dem Bull, und also zweimal an den Draht geworfen und dann stand am Ende die Niederlage zu Buche. Und dann dachte man, okay, jetzt Rob Cross, William O'Connor, das wird Cross schon von richten, weil er für mich auch zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen hat. Premier League war mehr als okay auf dem Floor, gute Averages, aber dazu William O'Connor einfach den Tag seines Lebens oder ja, die Legs seines Lebens, ist ja schnell erzählt, 5 Legs, 115er Average, das war natürlich überragend. Da konnte Cross mit seinen 106,6 auch nicht viel ausrichten und dann ist man halt schnell ausgeschieden. Das kann bei diesem Format passieren, bei diesem Turnier. Trotzdem natürlich enttäuschend, denn wenn man sieht, was dann noch möglich gewesen wäre am Ende, hat England da wieder eigentlich eine Chance verpasst, dieses Jahr mal wieder den Titel einzufahren.
Ja, man kann auch so ein bisschen sagen, für Michael Smith klebt im Moment nichts Feierliches an seinen Darts seit dem WM-Finale, oder?
Ja, doch, also es läuft nicht, er kann nicht an das anknüpfen. Es gab ja Leute wie mich auch, die ihn und Van Gerven auf Dauer in einem Zweikampf gesehen haben, aber der ist ein bisschen wieder in weitere Ferne gerückt, muss ich sagen. Smith muss da erstmal wieder zu dem zurückfinden, was er bei der WM gespielt hat. Das war definitiv sein Peak bislang und seither ist er nicht mehr so richtig dran gekommen, ja.
Gegner für die Iren im Viertelfinale waren dann die Österreicher, die so quasi das mit dem Mittelteil des Sandwiches aus England und Niederlande bildeten für die Iren. Es war für Österreich so ein, ich weiß nicht genau, wie Kevin das da vielleicht gleich dann bezeichnet wird, so ein Mittelturnier. Nicht ganz wirklich schlecht, nicht ganz wirklich gut. Durchs erste Match so ein bisschen durchgekämpft, dann souverän die USA bezwungen. Ja, und dann geht's knapp gegen die Iren raus. Was ziehst du für ein Fazit für Menzo Suljovic und Zoran Werfbacher?
Ja, es ist deutlich besser gelaufen als im letzten Jahr. Das ist schon mal, das würde ich einfach mal vorwegnehmen, einfach weil man sich sehr, sehr stark zurückgekämpft hat im Doppel in der ersten Runde gegen Russland, die natürlich auch schon das 4-1 hätten machen können. Gut, ein bisschen Glück brauchst du, aber wie Österreich dann geantwortet hat, das war schon stark. Auch eine gute zweite Runde gespielt. Zoran mit gutem Finishing und Mensur mit 113er Average, das kann man so mal machen. Und dann im Viertelfinale, ja, gibt es zwei Geschichten, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Das erste war das Match von Zoran Lerchbacher gegen Steve Lennon, wo jetzt Lennon nicht überragend spielt und Zoran 10 Darts am Doppel vorbeisetzt. Wenn er da sicherer finisht, dann holt er den Punkt. Und danach Menzo Suljovic, souveräner Sieg gegen William O'Connor. Das Entscheidungsdoppel ging dann aber klar an Irland, weil Österreich da überhaupt nicht stattgefunden hat. Keiner von den beiden hat funktioniert. Im ersten Leck haben sie einen Dart gehabt zum 1-0, der saß nicht. Und dann kippte das Momentum komplett und keiner von den beiden war in der Lage, den anderen hochzuziehen. Ja, harmoniert haben sie besser als letztes Jahr, aber das letzte Quäntchen hat dann im Viertelfinale gefehlt. Es war in meinen Augen eine vergebene Chance, weil im Endeffekt kann da dann auch Österreich im Finale stehen, wenn's gut läuft im Endeffekt. Aber es war besser als letztes Jahr. Und es ist vor allem für einen Spieler wie Zoran Lerchbacher wichtig, die positiven Dinge zu sehen. Ja, dass er auch ein Faktor war, dieses Doppel zu gewinnen mit starkem Scoring, mit starkem Finishing in der ersten Runde, dass er in der zweiten Runde seinen Teil beigetragen hat. Gerade er ist jemand, der das gebrauchen kann, weil es für ihn ja auch noch um die Tourkarte geht. Und Mensur, der hat in der zweiten Runde ja einen brillanten Average gezeigt, aber war dann halt auch nicht in der Lage, im Doppel, im Viertelfinale gegen Irland das nochmal rumzureißen. Also es waren ganz viele Geschichten, die im Endeffekt, ich finde, ein gutes Ergebnis hervorgebracht haben mit diesem Viertelfinale. Es hätte aber auch besser sein können. Das war wie für England, wie für andere auch schon ein bisschen eine verpasste Chance.
Also Österreich, durchaus gutes Fazit, was Kevin hier zieht. Am Ende knapp gegen die Iren rausgegangen, die Iren dann über Holland weiter ins Finale gegangen. Die Niederländer trafen im Viertelfinale auf die Kanadier. Vielleicht etwas überraschend, dass Kanada sich dort durchgesetzt hat, um ins Viertelfinale einzuziehen. Marvin, oder siehst du es eher so durchaus erwartete Niederlage, die Australier im Match zuvor kassiert haben?
Nee, erwartet habe ich es jetzt nicht. Trotzdem ist Australien für mich eine Nation, bestehend aus Sam Whitlock und Carl Anderson, die beide aktuell Probleme haben, die beide aktuell nicht das spielen, was sie schon mal gespielt haben. Sam Whitlock spielt, finde ich, ein sehr schwaches Jahr 2019, abgesehen von einer Finalteilnahme auf der European Tour. Und Carl Anderson hat auch stark mit sich zu kämpfen. Da dachte ich auch vor anderthalb Jahren, da könnte vielleicht viel mehr rauskommen. Der produziert aktuell aber auch nicht viel. Und Dawson Marshall und Jim Long sind eigentlich zwei Spieler, die man trotzdem einfach schlagen muss. Beide einzeln mit 4-3 verloren. Okay, ist knapp. Kanada dieses Jahr ohne Jean Part, dieses Mal Dawson Marshall als Captain und Jim Long, der bei der WM auch mit dabei war zum ersten Mal, an Nummer 2. Das sind solide Spieler, aber auch wirklich nicht mehr. Also solide ist ja schon echt nett ausgedrückt. Dawson Marshall auf der Tour wirklich echt schwach. Und da kommt nicht viel mehr rum. Und Jim Long, ja, spielt halt Übersee, aber ja, trotzdem muss Australien so ein Spiel absolut gewinnen. Da gibt es auch keine Entschuldigung. Zumindest das Doppel muss man da kommen und dann hätte man, denke ich, auch gewonnen. Ja, enttäuschend für die Australier mal wieder. Muss man sagen, die Zeiten, wo man im Finale Matchstars verpasst hat mit Paul Nicholson, Sam Whitlock, die sind vorbei aktuell. Muss man auch so sehen. Und Kanada hat durchaus überrascht, muss ich sagen. Vor allen Dingen die erste Runde gegen Italien fand ich sehr stark. Das war ein super, super
interessantes Spiel. Richtig geiles Doppel, ja.
Ja, also Italien, Kanada, denkt man, okay, da kommt jemand mit einem 80 Average durch und dann hat man das Spiel auch überlebt als Zuschauer. Aber da waren beide echt teilweise über die 100, an die 100, am Ende 97 und 95 mit vier Spielern, denen man das, denke ich, auf gar keinen Fall zugetraut hat. Und das macht den World Cup dann für mich auch aus, wenn man dann Spieler sieht, die so stark produzieren, die man oftmals dann nicht sieht auf der Tour.
Also Kanada verliert 1-2 gegen die Niederlande. Neuseeland, Japan 0-2, das hatten wir auch schon abgehakt. Das letzte Viertelfinale war dann zwischen den Schotten und den Belgiern. Und das, Kevin, war, zumindest wenn man sich die Averages anguckt, vielleicht das Match des Turniers.
Das war es absolut. Ich glaube, ich hatte in meinem Bericht für daten.de vom Viertelfinale geschrieben, dass das ein Spiel war, das keinen Verlierer verdient hatte. Also, weil einfach die Belgier auch großartig gespielt haben. Peter Wright spielte eine 110 im Match gegen Dimitri Vandenberg. Dimitri spielte über 103 und hatte einen Dart, um zum 3-3 auszugleichen. Stattdessen verliert er halt 2-4. Im anderen Match Gary Anderson an der 100 oder knapp über 100. Kim Halbrechts knapp unter 100. Halbrechts noch mit weiteren Chancen auf Doppel gehabt. Also das Match hätte auch ganz anders ausgehen können. Also das Match hätte, wenn ein, zwei Momente anders gelaufen wären, in die komplett andere Richtung gehen können und dann gewinnt Belgien 2-0 oder es geht ins Entscheidungsdoppel. Also Belgien äußerst unglücklich in meinen Augen auch gescheitert und Schottland natürlich auch einen überragenden Auftritt da dann auch geliefert. Also das war die beste Gesamtleistung dann in so einer Partie dann auch.
Aber wir können auch festhalten, dass die Belgier dort überhaupt im Viertelfinale standen. Ja, wir hätten uns auch durchaus das Duell zwischen Schottland und Deutschland gewünscht. Marvin, das deutsche Duo, Max Hopp und Martin Schindler, jetzt bist du dran. Kevin hat eben ein Fazit für die beiden Österreicher gezogen. Für die Deutschen können wir es eigentlich so ein bisschen ähnlich machen. Licht und Schatten, aber am Ende, was bleibt?
Ja, was bleibt? Es bleibt eine Achtelfinalniederlage, die gegen Belgien sicherlich möglich ist und in Ordnung geht. Aber trotzdem war natürlich mehr drin. Erstmal zum Erstrundenspiel gegen Ungarn, da ist man der Favoritenrolle gerecht geworden. Erste Leck hat man abgegeben, aber danach war es echt grundsolide. Hopp hat da gute Scores reingebracht. Schindler hat gut gecheckt. Meine Scoring fand ich Schindler nicht gut, aber es hat sich gut ergänzt. Das reichte für einen Gegner wie Ungarn auch allemal und mehr muss man in der ersten Runde auch nicht zeigen. Das bringt ja auch nichts, wenn man da jetzt die 110 rausknallt und danach spielt man halt erstmal die Einzel. Und was mich da hatten überrascht hat, dass Schindler ein 1 gespielt hat, also Hopp immer nachgelegt hat. Habe ich jetzt nochmal in der Zone-Interview gehört, dass Hopp das so entschieden hat, weil er war eher in der Halle und wollte Schindler ein gutes Gefühl mitgeben und einfach sagen, bevor sie diskutieren, wer anfängt, du fängst ein. Und Schindler meinte auch, dass er sich da eigentlich wohl mitgefühlt hat mit dieser Sache, dass er vorlegt. Ich denke auch nicht, dass das irgendwie jetzt dann ein Problem war. Aber er hatte das erste Einzel bestritten, da kann man noch frei aufspielen. Da hätte ich mir Hopp gewünscht, wenn ich ehrlich bin, denn ist für mich absolut im Moment der bessere Spieler der beiden. Gegen Kim Halbrechts hätte ich ihn auch gute Chancen einberechnet. Es hat Schindler auch Matchstarts gehabt, der hätte Halbrechts schlagen können, das war eine durchschnittliche Partie und hat irgendwie dieses Jahr so gezeigt, was bei Schindler fehlte, dieses Quäntchen am Ende, ganz oft knappe Niederlagen und Matchstarts verpasst und dann war die Körpersprache dementsprechend schwach und dann war halt der ganze Druck auf Hopp und dem ist er halt komplett nicht gewachsen gewesen, muss man so sagen, 6-3 Average, das reicht ja vorne hinten nicht gegen Vandenberg, der dann für die Gefühle gewonnen hat. Also am Ende hat man, ja, ich denke, gegen Schottland hätte man jetzt auch nicht gewonnen im Viertelfinale. Die letzten Jahre war man im Viertelfinale, dieses Jahr nicht. Gegen Belgien kann man immer verlieren und da muss man schauen, wie es im nächsten Jahr sich entwickelt. Hopp hat mir trotzdem wieder gefallen, wie er an der Sache rangeht, also als Teamleader auch und Schindler, er wusste ja auch, dass Schindler kein gutes Jahr spielt, das ist ja auch bekannt gewesen und hat das trotzdem, denke ich, als Emotional Leader da ganz gut gemacht. Und nächstes Jahr muss man abwarten, ob Schindler dann noch als Nummer 2 dabei sein wird. Es kann sein, dass Clemens dann an dessen Stelle tritt und dann ist das ja eine ganz andere Dynamik, weil Schindler und Hopp sich auch sehr gut verstehen. Muss man abwarten, aber ich glaube, langfristig muss man dich schon im Viertelfinale sehen. Aber um den Titel mitreden wird man, denke ich, auch trotzdem in den nächsten Jahren erstmal nicht.
Gut, das ist jetzt sicherlich vielleicht.
Für jeden, der den deutschen Dartsport medial verkaufen will, kannst du die Sendung jetzt erstmal in die Tonne kloppen, natürlich.
Es tut mir ja auch leid.
Man muss es ja auch realistisch sehen. Und klar, Max Hopp hat da drucktechnisch jetzt nicht den besten Eindruck gemacht in seinem Match gegen Dimitri Vandenberg.
War gar nicht schlimm, also ich will das auch nicht, jetzt soll es nicht zu negativ klingen, aber Ja, es war natürlich, Heim-WM ist dann immer noch was anderes, ne? Man hat den Druck auch noch von den Leuten. Dieses Jahr fand ich die Fans überraschend sehr fair, muss ich sagen. Hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so fair abläuft, weil in Frankfurt war es in den letzten Jahren da schon etwas drastischer, sage ich. Und Hamburg hat sich dann, denke ich, als Ausrichter da sehr gut gemacht, auch von der gefüllten Halle her. Das war echt viel los, muss ich sagen, überraschend viel. Aber das dazu, aber nein, das sollte nicht so negativ klingen. Also wir werden bestimmt mal Weltmeister im Dahl. Wir sind ja schon im EDA 1000-mal Weltmeister gewesen.
Oh je.
Kann man ja auch erwähnen.
Ja, wir gucken mal, ob das irgendwann der Fall sein wird. Wenn, dann werde ich dich auf jeden Fall an diese Sendung erinnern. Das soll jetzt eigentlich im Grunde zum sportlichen Geschehen beim World Cup gewesen sein. Die Schotten gewinnen letztendlich sehr souverän diesen World Cup. Etwas überraschend, Niederlande und England völlig, nicht von der Rolle, aber ziemlich früh ausgeschieden. Und unsere Tipps, Wales und England, ja. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel drauf gewettet. Hört einfach nicht auf uns, tippt das Gegenteil, dann seid ihr vielleicht etwas besser dran. Aber wir müssen im Zusammenhang mit dem World Cup natürlich auch noch ein bisschen über den Modus reden. Und das wollen wir dann auch noch tun, denn es gab wieder ein bisschen bei allem drumherum um dem Turnier auch so ein bisschen ein paar kritische Stimmen, Kevin. Die wollen zum einen natürlich viel mehr Doppel sehen, viel mehr diesen Teamcharakter, zum anderen vielleicht auch ein bisschen längere Matches erleben. Was haltet ihr beide von dem Modus, Kevin?
Ja, also mir fehlt auch so ein bisschen die Aussagekraft. Ne? Ich habe heute auch wieder gelesen, Elmar Paulke schreibt jetzt auf Twitter, dass Peter Wright doch jetzt irgendwie wieder im Aufwind ist und so, wo ich dann halt denke, naja, Best of Seven Matches hat er jetzt gespielt und er wird jetzt wahrscheinlich demnächst wieder seine Darts wechseln und was weiß ich was wieder tun. Also ich sehe da halt noch keinen Aufwind, weil er halt jetzt ein Turnier gespielt hat, das den kürzesten und unaussagekräftigsten Modus überhaupt hat. Also alle Ergebnisse, die man da jetzt gesehen hat, das muss man alles mit Vorsicht genießen. Ich glaube, das sage ich jedes Jahr, wenn wir über den World Cup reden, einfach weil die Distanzen kurz sind und dadurch es extrem schwierig ist, da Aussagekraft irgendwie herzustellen. Ich persönlich würde mir längere Distanzen wünschen, weiß aber, dass das mit dem aktuellen Programm so nicht umzusetzen ist. Da müsstest du sagen, du spielst mit weniger Nationen, mit 24 oder so. Oder du müsstest sagen, du spielst noch einen Tag länger, wo du aber auch gucken musst, kriegst du da die Halle voll. Die andere Alternative wäre, man spielt nur Doppel. Das wird ja auch regelmäßig diskutiert und gewünscht. Und dann kannst du auch stetig längere Distanzen spielen. Und dieser Doppelmodus ist natürlich auch etwas, was einen großen Reiz ausmacht. Marvin hat es eben angesprochen, Kanada gegen Italien. Was ein großartiges Spiel von vier Leuten, die du nie im Leben auf dem Zettel gehabt hättest. Das passiert in diesem Doppelmodus und nicht, wenn da irgendwie Einzel über Best of Seven Legs gespielt werden. Also ich persönlich wäre schon auch dafür, was anzupassen und zu sagen, wir setzen deutlich mehr auf diese Doppelgeschichte dann eben auch.
Marvin, wie siehst du das?
Ja, ich bin auch ein absoluter Befürworter diese Doppelgeschichten. Allerdings sehe ich dann halt das Problem, wenn wir die Distanzen erhöhen, ja, dann fallen die Überraschungen schon weg, denke ich. Also wenn wir jetzt sagen, wir spielen Best of 19 oder so und wir gehen mit den Distanzen irgendwann höher, dann glaube ich, dass einfach weniger Überraschungen fallen. Also wenn wir jetzt ehrlich sind, dann fliegt Wales auch vielleicht nicht gegen Singapur raus, wenn wir irgendwie Best of 9, dann irgendwie Best of, keine Ahnung, 19 oder sowas spielen. Also das macht ja auch den Reiz aus. Diese kurzen Distanzen sind halt auch dafür da, dass viele Überraschungen vorkommen. Und das ist das Problem bei diesem Turnier. Wenn ich das erhöhe, dann fallen die Überraschungen weg. Das will man eigentlich nicht. Ja, es ist eine schwierige Sache. Also die PDC hat jetzt in den letzten Jahren diesen Modus beibehalten. Und ich glaube auch, dass sie in den nächsten Jahren daran festhält, weil er eben funktioniert, so wie er im Moment funktioniert. Man hatte ja mal eine Gruppenphase, dann hatte man dieses Sudden Death Leg mit Doppel bringt einen Punkt mehr und weiß ich was man da alles schon für tolle Ideen hatte. Ja, es ist, glaube ich, schwierig umzusetzen, auch wie Kevin richtig gesagt hat, der Spielplan, der passt jetzt erstmal so mit den vier Tagen und dann bekommst du, wenn ich am Mittwoch anfange, bekomme ich da die Halle voll, wahrscheinlich nicht. Samstag, Freitag, Mittag wahrscheinlich auch nicht oder ja, es ist kompliziert und ich glaube, dass man auch nicht die Nationen runterschraubt, weil das passt nicht zur PDC, die ja eher darauf ist, weiter zu expandieren und immer mehr Länder. Ich glaube nicht, dass man da runtergeht, sondern eher tendenziell wahrscheinlich immer noch mal dazulegt. Aber Ja, ich glaube, wir werden beim World Cup da jedes Jahr die gleiche Diskussion führen, aber ich vermute stark, dass die nächsten Jahre dieser Modus genauso bleiben wird, wie es jetzt in den letzten der Fall war.
Wäre es vielleicht nicht sinnvoll, in den, also diesen Zwischenrunde, zweite Runde, Viertelfinale, Halbfinale, wo ja nur Best of Five im Grunde gespielt wird, Best of Three genau genommen sogar, ach, wenn man so, sich okay, jetzt Matches anguckt, vielleicht dort mit dem Doppel zu starten, dass man garantiert ein Doppel hat, weil wenn ich mir jetzt durchgucke, wie wenigen Matches von der zweiten Runde bis zum Halbfinale es tatsächlich zu einem Doppel kam, ist das vielleicht ja auch so ein bisschen, was den Reiz wegnimmt. Wie seht ihr das?
Ich finde es schwierig, weil wonach machst du dann fest, wer danach die Einzel bestreitet? Und dann muss ich es für jedes Spiel dann fairerweise auslosen.
Dazu gibt es ja Team-Captains eigentlich, die das festlegen.
Ja, aber dann könnte ja tatsächlich ein Team wie die Niederlande dann auch sagen, ja, der spielt dann immer Van Gerven das zweite Einzel. Da fände ich dann die Idee tatsächlich interessant, dass das nicht das zweite Einzel, also das zweite Match, das würde dann ja quasi immer Van Gerven spielen. Da wäre tatsächlich eine interessante Idee, wie das Marvin gerade gesagt hat, dass man auslost. Warum nicht?
Okay, dann, also vielleicht,
ja. Ja, weil sonst, es ist ja dann langweilig, dann brauche ich ja auch nicht zwei gute Spieler, dann reicht mir ja ein Van Gerven, der Doppel, das kann er auch noch an sich reißen, dann wird mir ja eine 100 immer und das, vielleicht reicht das und dann muss er nie ran, weil Van Gerven der das zweite Match gewinnt und dann steht 2-0 und dann ist es vorbei, weißt du? Und was ja auch noch den Reiz ausmacht eigentlich, dass sie, dass man einen verdeckt aufstellt, also man vorher nicht weiß, welcher Spieler an welcher Position steht, obwohl ich fand, dass man da gar keine große Welle rausmacht. Also man blendet die Sachen ein und man diskutiert eigentlich gar nicht darüber, wer jetzt da wie gegambelt hat oder so. Also das hat Deutschland jetzt ja gemacht. Österreich hat ja Lerschbacher auch an 1 gestellt zum Beispiel. Hätte dann auch sagen können, Sulewicz geht vorne weg und dann schauen wir mal, was Lerschbacher macht. Hat man ja auch da getauscht. Das finde ich eigentlich auch interessant, dass man das zumindest machen kann. Aber ich glaube, da wäre auch bei dieser Ausführungsgeschichte wirklich dabei, wenn man sagt, okay, ich bin erst das Doppel und dann schauen wir mal, wer dann das nächste Match bestreitet. Wird dann natürlich dann im Finale wieder die Frage sein, macht man es da auch so? Da finde ich es eigentlich gut, dass das Doppel in der Mitte liegt, dass wir garantiert ein Doppel im Finale haben. Mhm. Ja. Mal schauen, vielleicht kann man das auch irgendwann so machen, dass man ab dem Halbfinale vielleicht auch dieses Best of Five spielt, aber dann kommt man mit dem Spielplan wieder nicht hin. Also es gehört da wirklich gut überlegt, alles umzuplanen.
Also, um jetzt den Vergleich vielleicht mal wieder zu ziehen zum Snooker, dort gibt es auch ein Team-Event, den World Cup, heißt sogar genauso, fällt mir gerade auf.
Das ist auch dieselbe Firma.
Das ist eine Hörnfamilie.
Das stimmt, das ist letztendlich in gleicher Hand, wenn man so will. Dort finden in der Gruppenphase, also dort gibt es eine Gruppenphase, bevor dann tatsächlich nur noch Halbfinale und Finale gespielt werden nach der Gruppenphase. Dort werden einfach Best-of-Five-Matches gespielt und es gibt garantiert ein Doppel, das heißt auch tote Frames werden noch absolviert. Die Einzel und die Doppel, das heißt, das Match endet entweder 3-2, 4-1 oder 5-0. Am Ende zählt aber gar nicht, ob man das Match gewonnen hat, sondern die Anzahl der gewonnenen Frames zählen, wer in der Gruppe dann wie platziert ist. Das heißt, man kann theoretisch mit einer Niederlage mehr vor einem anderen stehen, wenn man einfach ein paar Matches dann 2-3 nur verloren hat und die anderen eben 0-5. Wäre vielleicht auch eine Idee. Man hat ja hier ein ähnliches System mit den Legs, also ganz unmöglich ist es ja nicht.
Ja, oder du machst es so wie bei der WDF, wenn die ihren World Cup spielen und dann Teambewerb, dass du ein Match machst und dann nach ein paar Legs, also die Spieler wechselst, ja, dass du da dann eine längere Distanz ansetzt und sagst, 4 Legs spielen A1 und A2 von, ach, keine Ahnung, spielt Niederlande 1 und Deutschland 1 und dann wird gewechselt, dann spielen Niederlande 2 und Deutschland 2 und so weiter. Also dass alles in ein Match eingeht und am Schluss vielleicht nochmal Doppel oder so, das wären auch Ideen. Also da könnte die PDC ja generell eine höhere Kreativität zeigen. Das haben wir ja schon mal letztens gehabt mit ihren immer gleichbleibenden Turniermodi, aber sowas wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich meine, man könnte sich genauso fragen, ob es so toll ist, dass jetzt alle Finalisten irgendwie einen Platz beim Grand Slam of Darts bekommen, wo ja jetzt die Aussagekraft vom World Cup gar nicht so hoch ist. Da wird ja auch regelmäßig diskutiert.
Erinnert mich gerade, bin ich ans Fechten, wenn ich da so Olympia denke, wenn man da diesen Teamwettbewerb hat. Man hat dann ja auch, gut, der besteht, glaube ich, aus 4 Spielern, aber das hat mich daran erinnert, weil ich glaube, man kann als einzelner Fechter dann nur maximal 5 Punkte gegen einen anderen holen und dann wird gewechselt. Das heißt, wenn ja. dieser eine so dominiert hat, dass er alle geholt hat, dann wird gewechselt, die nächsten kommen rein. Also das wäre natürlich auch dann die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, und erst spielen die 1er 3 Legs, sag ich mal, und nach den 3 Legs wird getauscht oder so, ob jetzt 3-0 ausgegangen ist oder 2-1 oder, ne, was man sagt, am Ende muss die Mannschaft so und so viel Legs gewonnen haben, sag ich mal, 10 oder so, und man hat aber nicht diese Dominanz, dass wirklich einer die ganze Zeit da durchrattert oder da, ja, alles holen kann, sondern auch doppelt gespielt werden muss zwischendurch ein paar Legs und, ja, wie gesagt, kreativ kann man da alle Male sein. Die Frage ist, wie ist das gewollt?
Tja, ich fürchte, unser Problem ist nur, die PDC, geschweige denn Barry Hearn, wird uns nicht zuhören und werden machen, was sie möchten. Wir werden es nicht ändern, wir werden es einfach weiter beobachten und in den nächsten Jahren sehen, ob sich am Modus des World Cup of Darts was ändert.
Immerhin steht jetzt fest, dass wir wieder 2 Frauen bei der richtigen WM, bei der richtigen PDC-WM kriegen werden. Das wollte ich an dieser Stelle noch kurz einwerfen. Es wird im November wieder einen britischen und einen Rest of the World Qualifier geben. Rest of the World Qualifier in Hildesheim am 16. November für alle ambitionierten Damen, die da spielen möchten.
2 Frauen werden auf jeden Fall mit dabei sein bei der nächsten PDC Darts WM. Gary Anderson und Peter Wright, die den Darts World Cup gewonnen haben, werden natürlich definitiv auch dabei sein, es sei denn, Gary Anderson lässt sich wieder durch den einen oder anderen Contender vertreten, was ich bei der WM mal bezweifeln werde. Wir hören uns auf jeden Fall demnächst bestimmt wieder, wenn wir wieder über ein paar European Tour Events reden können, vielleicht auch schon über das nächste Major Event, das World Matchplay rückt ja näher, ich glaube Ende Juli, ne, ist es soweit in Blackpool, geht auch dann so langsam auf die Endphase zu, was die Qualifikation dafür anbelangt, also wir schauen und hören uns beim nächsten Mal wieder bei Double Trouble auf meinsportpodcast.de.
Double Trouble. 180. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.